Dieser Podcast wird präsentiert von Radikant. Banking mit Win-Win.
NZZ Akzent.
Seit mehr als 2,5 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Und seither schauen wir alle in die Ukraine, wer Gebiet gewinnt, verliert, wer wie viele Opfer zu beklagen hat. Und auch darüber haben wir im Podcast schon mal gesprochen, wer wie viel Kriegsgerät verliert, Panzer etwa. Und dafür gibt es eine berühmte Webseite, wo auch NZZ-Journalisten draufgehen. Oryx heißt die. Und da wird alles zerstörte Kriegsmaterial fein säuberlich aufgelistet. Antonio, ich ging diese Seite anschauen und war enttäuscht, weil diese Seite sieht jetzt höflich ausgedrückt nicht sehr gut aus. Es ist einfach eine ellenlange Liste aus links, grau-weiß und sonst nichts.
Ja, das ist tatsächlich nicht besonders attraktiv anzuschauen. Über diesen langen Listen steht jeweils der Typ des Kriegsmaterials, also zum Beispiel Panzer oder Kampfjet oder Raketenwerfer oder Helikopter oder Truppenfahrzeug und so weiter. Mhm. Und daneben steht der Zustand, in dem sich dieses Kriegsgerät befindet, zumeist zerstört oder manchmal auch beschädigt oder erobert. Und wenn man dann da so auf einen Link klickt, dann sieht man das einzelne Foto, manchmal auch ein Video, zum Beispiel sieht man hier so ein Geschoss, das abgefeuert wird und dann danach einen zerstörten Panzer. Man kann sich da wirklich stundenlang durch diese Fotos und Videos durchklicken, sieht sehr viel kaputtes Metall, manchmal Feuer, aber sozusagen nie Menschen. Mhm. Insgesamt sind fast 26.000 zerstörte Kriegsgüter auf dieser Oryx-Webseite aufgeführt.
Niemand dokumentiert die Verluste von Kriegsmaterial im Ukraine-Krieg so akribisch wie die Militärplattform Oryx. Warum der Betreiber des Archivs überzeugt ist, damit einen wichtigen Beitrag im Krieg zu leisten, erklärt Korrespondent Antonio Fumagalli, der ihn getroffen hat. Ich bin Antonia Moser. Antonio, wie muss ich mir den Betreiber einer Militärplattform vorstellen? Also was ist das für einer, der da zerstörtes Kriegsmaterial auflistet?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Dieser Jakub Janowski ist nämlich kein Ukrainer, sondern ein Tscheche, der in Prag lebt. Und eigentlich ist es ein bisschen zufällig, dass ich ihn überhaupt kontaktiert habe. Ich schreibe als EU-Korrespondent ja selten über den Ukraine-Krieg. Aber Kollegen, die tut das viel häufiger. Und da habe ich gesehen, dass sie eben oft auf diesen Militärblog verweisen, diesen Blog Oryx. Und habe gesehen, dass das eigentlich eine niederländische Webseite ist. Also habe ich ihn einfach mal kontaktiert und dann hat eben ein Tscheche zurückgeschrieben.
Und dann hast du ihn getroffen.
Okay. Ja, ein paar Monate später ist er dann privat in Brüssel gewesen und ich konnte ihn eines Sonntagmorgens in einem Café in Brüssel treffen.
Wie kam er jetzt dazu, diese Arbeit zu machen? Also was treibt ihn an, dieses kaputte Kriegsmaterial in der Ukraine zu dokumentieren?
Also there is some history, like Soviet Union invaded Czechoslovakia in 68.
Das war eine der ersten Fragen, die ich ihm gestellt habe. Jakob sitzt da also mir gegenüber im Café. Er ist so um die 40, ein eher zurückhaltender Typ mit einem ziemlich verwaschenen Kapuzenpulli und erzählt auch wirklich von seiner eigenen Vergangenheit. Er hat den Kalten Krieg nur als Kind erlebt, aber seine Eltern haben stark unter der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei gelitten. Sie haben die Repression hautnah miterlebt. Und für Jakob war klar, dass er nie mehr unter der Fuchtel Moskaus leben will. Eine Einstellung, die in Osteuropa ja sehr verbreitet ist.
Considering that my family, like parents, grandparents, suffered quite a bit under that regime, let's say I have an axe to grind.
Aber warum entscheidet er sich dann deshalb, Kriegsmaterial zu archivieren? Wäre für mich jetzt nicht der erste logische Schritt.
Ja, das ist einfach jene Art, die für ihn als Informatiker am besten und effizientesten geht. Er arbeitet schon seit Jahren für diese Militärplattform Oryx, die 2013 von zwei Holländern gegründet worden ist. Und als die sich dann zurückgezogen haben, hat Jakub übernommen. Am Anfang hat diese Seite auch noch Materialverluste im syrischen Bürgerkrieg dokumentiert. Mittlerweile konzentriert man sich aber voll und ganz auf den Ukraine-Krieg und listet da sämtliche Materialverluste auf, die auf beiden Seiten anfallen, also auf der russischen und der ukrainischen Seite. Es ist mit Sicherheit das umfassendste Archiv, das öffentlich zugänglich ist.
Wie geht Jakub denn jetzt vor? Also wir haben ja ein paar Fotos und Videos angeschaut aus dieser riesigen Sammlung. Aber woher kommen die Bilder und was macht Jakub dann damit?
We get a lot from content aggregators who collected from like various channels on Twitter, Telegram, YouTube, etc.
Viele dieser Bilder, sie sind öffentlich zugänglich, also auf Telegram oder auf X, dem ehemaligen Twitter oder auch auf anderen Plattformen.
Yeah, we also have some private sources.
Manche Videos erhält er auch direkt von den ukrainischen Soldaten, weil er da ein paar gute Kontakte hat. Es sind hauptsächlich Videos, die er hält, aber er macht dann Screenshots daraus. Er mit seinem Team von 5-6 Leuten, die schauen sich da also stundenlang diese Videos an und machen dann solche Screenshots, wenn sie ein kaputtes oder beschädigtes Material sehen. Jakub zum Beispiel ist spezialisiert auf Panzer. Er kann viele der verschiedenen Modelle direkt identifizieren. Und das sind ja doch einige, wenn man auf Oryx nachschaut, zum Beispiel T-80BV oder T-62M und wie sie alle heißen.
Sagt mir jetzt nicht so viel. Aber besteht da nicht auch das Risiko, dass es da Doppelungen gibt, dass man ein Gerät zweimal aufführt oder dass es vielleicht auch Fälschungen gibt?
Ja, genau. Sie wissen in den meisten Fällen dank der Geolokalisierung den genauen Standort dieses Kriegsgeräts. Dann gleichen Sie dies natürlich ab mit anderen Bildern, die Sie gesehen haben oder erhalten haben. Dann schauen Sie auch die Zerstörung selbst an. Die ist ja in der Regel ziemlich einzigartig. Und natürlich ist auch das Thema der Fälschungen eine Frage, die man sich stellen muss oder die ich ihm gestellt habe. Und er sagt, dass die künstliche Intelligenz zum Glück noch nicht fähig ist, qualitativ hochstehende Fälschungen zu produzieren.
Aha. Aber wenn Sie da jedes einzelne Foto prüfen, schaffen Sie es, da wirklich alle zerstörten Kriegsgeräte aufzunehmen?
Alle nicht, aber eigentlich einen erstaunlich hohen Anteil. Also je nach Waffengattung, sagt er zumindest, haben sie rund 90% davon. Grundsätzlich, je schwerer das Material, desto schwieriger ist es danach wieder wegzukarren, wenn es mal kaputt ist. Also bei den Panzern, sagt er, haben sie rund 90% aufgelistet. Andere, leichtere Waffengattungen, die führen sie gar nicht erst auf. Also Gewehre, Drohnen und so weiter, das wäre viel zu aufwendig.
Wir sind gleich zurück.
Die Digitalbank Radikant bietet dir das ideale Konto fürs Sparen und Reisen. Die besten Wechselkurse, keine Gebühren und ein Zins von bis zu 1%. Und das alles in einer App. Eröffne jetzt dein Konto in wenigen Minuten und erhalte mit dem Code NZZPOD 50 Franken. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter radikant.com/nzz.
Du hast gesagt, Jakub ist entschieden gegen Putin, gegen den Krieg in der Ukraine und will jetzt da einen Beitrag leisten, eben wie er das am besten kann. Aber was nützt jetzt da diese Plattform voll mit kaputten Kriegsgerät?
Ja, wir können gerne nochmals auf die Plattform gehen. Man sieht da heute 19.000, also gut 19.000 russische Verluste an schwerem Kriegsgerät. Und nur, natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen, 7.000 ukrainische Verluste, okay. Also knapp dreimal mehr russische Verluste. Und für die ukrainischen Soldaten, die da an der Front sind, mag das durchaus eine Genugtuung sein und ihren Durchhaltewillen stärken, wenn sie da diese Bilder und Videos sehen. Und das zeigt ihnen, dass der Kampf nicht sinnlos ist. Die Soldaten, die stellen die zerstörten Materialien teilweise richtig gehen als Trophäen ins Netz.
Also irgendwie eine Stärkung der Moral der Truppen. Aber bringt sie das nicht auch in Gefahr, also wenn sie das sogar selber veröffentlichen?
Doch, das ist tatsächlich ein Thema. Das ist natürlich das Letzte, was Jakub will, dass er der russischen Armee mit seinem Blog zum Beispiel gewisse Stellungen der Ukrainer verrät. Mhm. Darum lädt er die Bilder manchmal erst mit einigen Wochen Verzögerung oder Verspätung auf die Plattform, wenn sie heikle Informationen beinhalten.
Aber wenn Jakub so deutlich auf der Seite der Ukraine eigentlich ist, wie glaubwürdig ist das denn, dass das überhaupt stimmt, was er da hochlädt?
Also ich denke, dass er eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Einerseits kann er alle Verluste mit Fotos und Videos belegen und andererseits arbeiten diese Leute bei Oryx ja allesamt ehrenamtlich. Das sind also nicht irgendwie von der russischen oder der ukrainischen Armee natürlich vor allem finanziert, wie man es vielleicht denken könnte. Das ist übrigens ein ziemlich anstrengender Nebenjob, den Jakub Janowski und seine Kollegen da haben. Er investiert rund 20 Stunden pro Woche in seine Plattform und viele Zeit davon schaut er sich eben diese Fotos und Videos an.
20 Stunden, das sind eigentlich mehr als zwei ganze Arbeitstage. Stresst ihn das nicht auch, da so viel Zerstörung, so viel Kaputtes anzuschauen? Also, und daneben, neben dem kaputten Material sterben da ja auch immer Menschen.
It helps that we are not focusing on the people and things like that.
Ja, das vergisst man manchmal, wenn man auf diese Plattform schaut. Da sieht man eben viel Material und kaum Menschen. Aber man muss natürlich wissen, dass Jakub viel mehr sieht als das, was wir da zu sehen kriegen. Also auch viel menschliches Leid. Er erhält einen Teil des Materials ja direkt aus der Armee. Da hat es natürlich auch tote Soldaten und so weiter drauf.
I can download the footage, run it at, let's say, 8 times normal speed or something like that.
Er hat mir erzählt, dass er Tricks hat, um damit umzugehen. Zum Beispiel lässt er die Videos, bei denen er weiß, dass sie problematisch sein könnten, mit 8-facher Geschwindigkeit laufen. Da sieht man dann nicht mehr so viel. Oder er schaut sich auch keine Bilder an, wenn er schlechte Laune hat.
Aber dieser ganze Aufwand, so detailliert und eben auch zum Teil schlimmes Material, ist das nicht auch ein bisschen sinnlos? Also Einfluss auf dem Schlachtfeld hat er damit nicht?
Direkt natürlich nicht, aber indirekt eben vielleicht doch. Denn der Hauptadressat des Blogs, das sind nicht die ukrainischen Soldaten, sondern die westlichen Gesellschaften.
Helping Ukraine by preserving the media attention to the conflict.
Jakub erhofft sich, dass das Archiv die Öffentlichkeit erreicht und ein Bewusstsein schafft, gerade auch in den Medien natürlich, eben weil der Blog zuverlässig und glaubwürdig ist. Auch wir von der NZZ stützen uns ja regelmäßig auf seine Zahlen. Und die Medien wiederum, die haben einen Einfluss auf die Politik, wenn es darum geht, Lieferungen an Hilfsgütern und vor allem Kriegsmaterial zu entscheiden. Denn ohne westliche Hilfe würde die Ukraine ja mutmaßlich schon längst nicht mehr so existieren wie heute. Das Archiv zeigt den westlichen Politikern also, dass die gelieferten Waffen durchaus eine Wirkung erzielen. Und das soll sie motivieren, weitere Waffen zu liefern.
Geht er damit nicht auch ein Risiko ein, also dass Russland auch auf ihn aufmerksam wird?
I'm in NATO countries, so
Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt und war dann fast etwas erstaunt, als er gesagt hat, dass er bis jetzt noch nicht bedroht worden ist. Man weiß ja, wie unzimperlich das russische Regime mit Leuten umgehen kann, die gegen seine Ziele handeln. Es gab ein paar Hacking-Angriffe, aber nichts wirklich Dramatisches. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich, dass er in Tschechien, also sozusagen auf sicherem Territorium, lebt und arbeitet.
I feel we are pretty safe.
Jakub geht also ein gewisses Risiko ein, vielleicht nicht zu groß, aber er widmet dieser Aufgabe sicher viel Zeit, aus Überzeugung, wie es scheint. Hat er also Hoffnung, dass die Ukraine diesen Krieg noch irgendwie gewinnen kann?
One day there will be. Yeah, I assume that neither side will get everything they want, and either next year or in 2026 they will come to some arrangement to end this war.
Die Hoffnung hat er schon, aber gerade er, der so viele Kriegsbilder sieht, ist natürlich auch Realist. Er denkt, dass es 2025 oder spätestens 2026 irgendeine Form von Abkommen geben wird. Da wird die Ukraine wohl die Krim und einen Teil des Donbass abgeben müssen und wird im Gegenzug von der NATO oder von der EU Sicherheitsgarantien erhalten. Aber das gilt nur, wenn der Westen die Ukraine weiterhin im großen Stil unterstützt.
Like, yeah, I'm sure it hurts like Ukraine, but like obviously the outcome will depend on Western economic military support. And
da will Jakub eben seinen Beitrag dazu leisten.
Antonio, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Brüssel.
Danke dir, Antonio.
Das war unser Akzent mit Brüssel-Korrespondent Antonio Fumagalli. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.